Frau Karlik, was motiviert denn diese Staaten, also die Staaten des Westbalkan eigentlich, sich auf diese Prozesse einzulassen, die ja alles andere als einfach sind?
Ja, die Westbalkanstaaten verstehen sich natürlich als Teil Europas und der EU-Beitrittsprozess formalisiert das gewissermaßen. Abgesehen davon verspricht man sich konkrete Vorteile, zuallererst im wirtschaftlichen Bereich. Der Beitritt führt in der Regel zu einem besseren Investitionsklima, das heißt, mehr Auslandsinvestitionen würden kommen und er verspricht Zugang zu EU-Hilfen, Strukturhilfen und natürlich zum Arbeitsmarkt. Also die Reisefreizügigkeit ist auch ein wichtiges Motiv. Und eins, was oft vergessen ist, ist die politische Dimension, denn die Balkanstaaten möchten gerne im EU-Prozess als Mitglieder auch an politischen Entscheidungen mitwirken, die sie ja letztlich betreffen. Und viele Menschen in der Region wollen Mitglieder der Europäischen Union werden und das alles ist dann letztlich doch ein sehr starker Reformanreiz.
Der EU-Kandidatenstatus für die Ukraine und Moldawien kommt vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und einer möglichen Bedrohung Moldawiens, ist also letztlich eine politisch-strategische Entscheidung der EU. Genauso strategisch-politisch wichtig wäre doch letztlich auch der Beitritt der Westbalkanstaaten für die EU.
Ja, das stimmt. Die Motivlage, die Staaten zu potenziellen Kandidaten zu erklären, war ja eine ganz ähnliche, nämlich nach dem Zerfallskrieg in Jugoslawien und dann der NATO-Intervention im Kosovo ist die Einsicht entstanden, dass man die Staaten stabilisieren müsste auf dem Wege der EU-Annäherung und dem Reformprozess. Nur hat sich diese Idee in den letzten Jahren etwas verflüchtigt. Der Balkan ist, wenn man so will, der Innenhof der EU und da müsste die EU eigentlich Interesse haben, dass da Stabilität und Frieden herrschen. Die EU hat wirtschaftliche Interessen in der Region und sie hat institutionelle Interessen, weil natürlich sehr viel investiert wurde seit dem Krieg in Jugoslawien im Wiederaufbau, regionale Zusammenarbeit, auch mit Friedensmissionen. Und man hört sehr häufig in den Hauptstädten Europas das Argument, dass wenn die EU auf dem Westbalkan scheitert, dann wäre das ja ein ganz starkes Indiz dafür, dass sie andere regionale Herausforderungen erst recht nicht meistern würde. Und das alles passiert natürlich vor dem Hintergrund, dass sich da mittlerweile geopolitische Rivalen auch breit gemacht haben. Zuallererst Russland, aber auch China. Beide Länder haben in unterschiedlichem Maße und mit unterschiedlichen Politikansätzen Einfluss gewonnen, im wirtschaftlichen, auch im politischen Bereich. Und das muss die EU natürlich auch alarmieren.
Rivalen sprachen Sie an. Serbien hat traditionell gute Verbindungen zu Russland. Ist das ein Druckmittel gegenüber der EU?
Ja, das ist ein Druckmittel, aber nicht nur, denn Serbien hat ja auch ganz nachvollziehbare Interessen daran, Beziehungen zu Russland zu unterhalten. Zum einen ist Serbiens Energieabhängigkeit von Russland beträchtlich, nämlich 90% des Gases kommt aus Russland. Und deshalb gilt Russland als, wie es in Serbien heißt, einer seiner wichtigsten strategischen Partner. Das hat was auch mit der Außenpolitik zu tun, denn Moskau hat Serbien immer in der Kosovo-Politik unterstützt und bislang ja auch verhindert, dass Kosovo von allen Staaten dieser Welt als unabhängiger Staat anerkannt wurde. Und insofern hat Serbien einerseits ein Interesse und versteht natürlich auch, dass sich die EU unter Druck fühlt und weiß, dass Russland da ein geopolitischer Rivale ist und dass die EU ihre strategischen Prioritäten auch auf den Balkan neu ausrichten muss. Und etwas scheint es ja damit Erfolg zu haben, denn dem Erweiterungsprozess soll neues Leben eingehaucht werden, auch wenn anscheinend ziemlich unklar ist, auf welchem Wege.
Wer ist eigentlich von diesen Staaten am nächsten an einer EU-Mitgliedschaft dran und wer ist am weitesten davon entfernt?
Die Probleme sind ganz unterschiedlich gelagert. Also am weitesten entfernt sind die Länder Bosnien-Herzegowina und Kosovo. Die sind noch nicht mal offizielle Kandidaten, sondern nur potenzielle Kandidaten aus verschiedenen Gründen. Serbien und Montenegro sind Kandidaten und verhandeln auch schon seit 2012. Montenegro hat sogar alle Kapitel bereits abgeschlossen. Serbien hat einen größeren Teil abgeschlossen, muss aber noch das Verhältnis zu Kosovo klären, bevor über eine Mitgliedschaft realistischerweise überhaupt nachgedacht werden kann. Und rein theoretisch Am dichtesten dran sind Nordmazedonien und Albanien, die schon tatsächlich alle Kriterien der EU erfüllt haben und mit denen eigentlich jetzt auch Verhandlungen beginnen könnten. Aber die sind aus rein egoistischen Motiven einzelner EU-Staaten verzögert. Zuletzt hat Bulgarien sein Veto gegen die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen erhoben. Denn Nordmazedonien soll nach bulgarischem Willen unter anderem einräumen, dass seine Sprache und Kultur bulgarische Wurzeln haben und dass die bulgarische Minderheit von 1500 Personen einen offiziellen Status in der Verfassung bekommt und solche Fragen. Und wie es aussieht, ist also dieses Veto bislang immer noch nicht ausgeräumt.
Das bringt mich zur nächsten Frage. Welche Rolle spielen eigentlich nationale und ethnische Egoismen dieser Staaten im Beitrittsprozess?
Die spielen eine große Rolle und zuallererst auch eben innerhalb der Europäischen Union. Da war zuerst Griechenland, das die Aufnahme oder den Beitrittsprozess von Mazedonien blockiert hat. Das musste seinen Namen ändern. Jetzt ist es auf einmal Bulgarien mit den besagten Forderungen, die allesamt gar nichts mit dem Beitrittsprozess an sich zu tun haben und der Integration, sondern rein innenpolitische, nationalistische Motive haben. Es gibt natürlich auch solche Motive in der Region zwischen Serbien und Kosovo. Da sind in beiden Ländern nationalistische Kräfte an der Macht, die den 2014 von der EU angestoßenen Normalisierungsprozess verhindern. Der stagniert und ohne Normalisierung kann natürlich auch keine Aufnahme in die EU stattfinden. Und dann ist da Bosnien-Herzegowina, wo ethnonationalistische Spaltungen praktisch die gesamte Politik, ja den ganzen Staat lahmgelegt haben, schon seit Jahren. Und auch da muss man sagen, ein dysfunktionaler Staat kann natürlich auch nicht Mitglied der Europäischen Union werden.